Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
Elke Ferner. Ich bin derzeit im sogenannten Unruhestand. Ich war bis 2017 Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Saarbrücken für die SPD. Seit 1990 mit einer Unterbrechung, also 27 Jahre eine Unterbrechung. Und in der Zeit war ich zweimal Mitglied der Bundesregierung, einmal als beamtete Staatssekretärin im Verkehrsministerium und einmal als parlamentarische Staatssekretärin im Familien- und Frauenministerium.
Herzlich willkommen beim Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Liebe Frau Ferner, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind uns vom Frauenrat und von der Deutschen Allianz oder Deutschen SIDO-Allianz empfohlen worden, da es im letzten Jahr eine Veranstaltung in Berlin gegeben hat zum Thema 45 Jahre SIDO. Und das ist die Frauenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die vor 45 Jahren verabschiedet wurde. Und darüber werden wir uns heute auch unterhalten. Da ich jetzt schon angedeutet habe, dass es um mehrere involvierte Institutionen gehen wird, was ist eigentlich der Deutsche Frauenrat?
Ja, der Deutsche Frauenrat ist ein Dachverband von bundesweit tätigen Frauenorganisationen. Es gibt auch die 16 Länder, in allen 16 Bundesländern Landesfrauenräte, die aber mit uns gar nicht verbunden sind, sondern die sind sozusagen Dachverbände der Landesfrauenorganisationen, die es in ihren Bundesländern gibt. Wir haben, ich weiß es nicht genau bis auf die letzte Zahl, aber wir haben so um die 60 Mitgliedsverbände und repräsentieren mit diesen Mitgliedsverbänden so um die 13 oder 14 Millionen Frauen in Deutschland. Also sind sehr große Verbände dabei, wie der Landfrauenverband beispielsweise, die DGB-Frauen, der Deutsche Olympische Sportbund, also die Frauen im Deutschen Olympischen Sportbund, aber auch kleinere Verbände, Berufsverbände wie der Hebammenverband beispielsweise, wobei das auch noch einer der größeren Berufsverbände ist, die Ingenieurinnen, die Ärztinnen, aber auch politische Frauenorganisationen wie die Frauenunion oder die SPD-Frauen. Also es ist ein bunt gemischter Verband mit einem sehr breiten Meinungsspektrum, will ich mal sagen, aber auf der anderen Seite auch sehr feministisch ausgerichtet in den Forderungen. Also im Großen und Ganzen sind wir uns einig.
Vielen Dank. Was natürlich für den heutigen Tag oder für das heutige Thema besonders relevant ist, dass der Deutsche Frauenrat auch zuständig ist für die SIDO-Allianz in Deutschland mit auch ungefähr 35 Nichtregierungsorganisationen, die da mitmachen. Was können Sie uns dazu sagen? Warum gibt es diese SIDO-Allianz und was bedeutet eigentlich SIDO?
Also die SIDO-Allianz gibt es seit 2016. Die haben damals dann, da war ich sogar noch im Ministerium, auf der anderen Seite, würde ich mal sagen, in der Regierung. Und wir machen immer einen sogenannten Schattenbericht oder Alternativbericht zu dem Staatenbericht. Es ist ja so, dass nach den SIDO-Regeln jeder Zeichnerstaat, also auch die Bundesrepublik Deutschland, in bestimmten Abständen, das waren bisher 4 Jahre, jetzt ist das auf 8 Jahre verlängert worden, einen sogenannten Staatenbericht abgibt. Und was Regierungen sagen, wie erfolgreich sie sind oder auch nicht, ist das eine. Und was die Zivilgesellschaft sagt, ist eben das andere. Und die SIDO-Allianz repräsentiert sozusagen die weibliche Zivilgesellschaft und versucht dann eben auch an der einen oder anderen Stelle den Finger in die Wunde zu legen und sagen, aber hier liegt es bei uns noch ganz im Argen. Das ist ja leider nicht so, dass alle Zeichnerstaaten der Frauenrechtskonvention dann wirklich auch das alles 1:1 umsetzen, was da drin steht. Dann hätten wir diese Gender Gaps, die es ja leider zuhauf noch gibt, überhaupt nicht in dem Umfang, wie sie im Moment noch da sind. Und was heißt CEDAW? Das ist im Prinzip die Abkürzung der englischen Bezeichnung der Frauenrechtskonvention. Die heißt Convention for the Elimination of All Kind of Discrimination Against Women. Also CEDAW, das ist dann sozusagen die Abkürzung dafür. In der Bubble wird auch immer über CEDAW gesprochen. Ich spreche eigentlich lieber über Frauenrechtskonvention. Das ist ein fundamentales Dokument, was auch bei uns unmittelbar geltendes deutsches Recht ist. Das wird aber in der Juristenausbildung beispielsweise überhaupt nicht vermittelt. Ich kenne auch kein einziges Verfahren, was auf Grundlage der Frauenrechtskonvention vor deutschen Gerichten irgendwie in Gang gesetzt worden wäre. Und deshalb finde ich, sollten wir lieber von Frauenrechtskonventionen sprechen, weil Kinderrechtskonventionen, Behindertenrechtskonventionen, das sind die anderen beiden bedeutenden Konventionen der Vereinten Nationen, da weiß man, um was es geht. Und bei CEDAW weiß niemand, um was es geht. Aber wenn ich sage Frauenrechtskonvention, dann ist klar, es geht um die Rechte, geht um die Rechte von Frauen und Mädchen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und da sind wir leider noch lange nicht angekommen, da wo wir ankommen müssten.
Sie sagten jetzt, es ist Ihnen gar nicht bekannt, ob es da ein Verfahren gegeben hat. Es gibt ja ein Fakultativprotokoll vor 25 Jahren, also im Jahr 2000, völkerrechtlich in Kraft getreten ist und das gerade diese rechtliche Einklagbarkeit so ein bisschen erleichtern soll. Heißt es, dass es da immer noch gewisse Mängel gibt?
Ja, das Fakultativprotokoll sagt ja, dass Individuen, also eine einzelne Frau, die sagt, ich werde hier in meinen Rechten beschnitten, beim CEDAW-Ausschuss in Genf vorstellig werden kann. Ich meinte jetzt allerdings, weil die Frauenrechtskonvention ja unmittelbar geltendes Recht in Deutschland ist, dass eigentlich auf Basis der Frauenrechtskonvention man auch eigentlich zu seinem Recht kommen müsste. Wenn Sie aber jetzt mal Juristen fragen, Frauenrechtskonvention, wissen die wahrscheinlich erstmal gar nicht, dass es sie gibt und zweitens schon gar nicht, was drinsteht. Und das ist eins der Probleme, dass sozusagen in der juristischen Ausbildung diese internationalen Konventionen, das gleiche gilt übrigens für die Istanbul-Konvention auch, das ist gar nicht Gegenstand der Ausbildung, weder für Richter und Richterinnen noch für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen oder auch für Anwälte und Anwältinnen. Und wenn ich eben nicht weiß, was es an Rechtsinstrumenten gibt, dann ist es ein bisschen schwierig, weil diese Rechtsinstrumente auch zu ihrem Recht kommen können. Und bei der Frage Fakultativprotokoll nochmal, also wie gesagt, man müsste dann erstmal in Deutschland den Rechtsweg ausgeschöpft haben und dann kann man sich sozusagen beim CEDAW-Ausschuss beschweren. Da gibt es aber auch nur ganz wenige Fälle.
Das klingt so, als wäre in den letzten 45 Jahren da in der Frauenrechtskonvention Frage nicht so viel passiert. Ist das ein richtiger Eindruck oder ist das ein falscher Eindruck? Auch ja. Gerade, weil die deutsche CEDAW-Allianz ja auch erst sehr spät, also auch vor knapp 10 Jahren erst gegründet wurde. Wie kommt das, dass es da so eine geringe Dynamik gibt, obwohl in der Frauenpolitik ja ansonsten sehr, sehr viele Akteure aktiv sind?
Ja gut, es sind zwar viele Akteure, auch Akteurinnen aktiv, aber mit mäßigem Erfolg. Wenn man sich die Gender Gaps anguckt, wir stehen ja kurz vorm Internationalen Frauentag, dann wird einem deutlich, dass wir noch unendlich viel zu tun haben. 16% Gender Pay Gap dieses Jahr. Nach 4 Jahren Stagnation ist es mal wieder um 2 Prozentpunkte runtergegangen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn ich für 2 Prozentpunkte Absenkung 4 Jahre brauche, wie lange muss ich dann noch warten? Ja, also ich muss dann noch 32 Jahre, bis die Lohnlücke geschlossen ist. Das ist absurd. Und das ist ja auch etwas, was in der Frauenrechtskonvention klar gesagt ist, gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit. Also es steht nicht nur da, es steht auch das Gründungselement der europäischen Verträge, Lohngleichheit, ja. Wir haben ein Entgelttransparenzgesetz. Es gibt jetzt eine EU-Transparenzrichtlinie, die umgesetzt werden muss in nationales Recht, sehr bald. Und trotzdem haben wir mit einem der höchsten Gender Pay Gaps in der ganzen Europäischen Union. Wir sind, glaube ich, auf Platz 3 oder 2 von hinten gesehen, ja, am zweit- oder drittschlechtesten. Und das zeigt ja, dass trotz internationaler Vereinbarungen, trotz Artikel 3 Grundgesetz und trotz des Zusatzartikel 3 Grundgesetz eigentlich keine Dynamik da ist, um man sagen kann, so jetzt geht's los. Und mein Credo ist eigentlich immer, wir haben kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein Umsetzungsdefizit. Wir wissen seit Jahrzehnten, was wir eigentlich machen müssten und es ist immer irgendwie eine politische Konstellation da, wo irgendeiner bremst. Und das ist für diejenigen, die wie ich schon sehr lange beim Thema Gleichstellung zugange sind, das ist ermüdend, aber auf der anderen Seite ist ja Aufgeben auch keine Option. Und insofern müssen wir jetzt gucken, dass Dampf gemacht wird. Und die SIDO-Allianz hat sich natürlich auch gegründet, um mehr Druck dahinter zu bringen, damit eben der Staatenbericht und der Alternativbericht, das ist ja das eine, es gibt ja dann auch diese sogenannten Recommendations von dem SIDO-Ausschuss in Genf, der ja das auch nochmal überprüft. Und es gibt dann quasi, man muss dann als Regierung quasi auch den Bericht vorstellen. Auch das Vergnügen hatte ich schon, von der Seite aus das zu machen. 2016 war das, glaube ich, auch. Und dann wird man da schon ordentlich befragt. Also das ist schon so ein bisschen wie, ja, wie ich sagen, Tribunal, aber die sind da schon ziemlich hart mit den Fragen, zu Recht auch. Und dann, klar, muss man sagen, okay, es gibt da für jenes gibt es nicht die politischen Mehrheiten, man findet das zwar selber gut, aber wie gesagt, man kann dann eben nicht das machen, wie man es persönlich gerne wollte, sondern muss sich dann eben auch an das politisch Machbare halten. Und dafür ist dann die SIDO-Allianz auch gegründet worden. Und dann gibt es auch immer nochmal, wie gesagt, diese Recommendations von dem SIDO-Ausschuss. Und dann gibt es quasi wie so ein Aufgabenheft, was man dann beim nächsten Mal, wobei man beim nächsten Mal berichten muss, was hat man denn wirklich dann daraus gemacht? Ist man den Anforderungen nachgekommen, ja oder nein? Und beim letzten Staatenbericht beispielsweise hat der SIDO-Ausschuss auch ganz klar gesagt, ein Paritätsgesetz bei der geringen Beteiligung von Frauen im Deutschen Bundestag und auch in den Landesparlamenten ist das, was jetzt als nächstes fällig ist.
Da werden wir nachher nochmal darauf zu sprechen kommen. Sie hatten jetzt schon angesprochen, dass am 8. März der Weltfrauentag stattfindet. Und die Vereinten Nationen haben diesen Tag vor 50 Jahren tatsächlich schon eingeführt, im Jahr 1975, im Jahr der Frau hieß es damals. Die Frauenrechtskonvention ist 4 Jahre später, 1979, eingeführt worden. In diesen 45 Jahren gab es denn Ihrer Meinung nach nur in Deutschland diese Hürden oder ist international im Rahmen der Frauenrechtskonvention zu wenig passiert?
Es ist generell zu wenig passiert, das muss man schon sagen. Wobei es natürlich Unterschiede gibt, das ist vollkommen klar. Es sind einige Länder, insbesondere Island und die Schweden, Norwegen, die skandinavischen Länder, die sind dem Paradies schon ziemlich nahe gekommen, aber auch noch nicht angekommen. Und andere Länder, wo es sozusagen auch an fundamentalen Rechten mangelt. Also das ist, die Bandbreite ist wirklich ganz groß. Da, wo sozusagen die Benachteiligungen am größten sind, da kann man natürlich auch sagen, kann man am schnellsten Fortschritte erzielen. Die letzten 5%, die sind immer das, was am längsten dauert und am schwierigsten ist. Aber wir sind in den letzten 5% sind wir hier in Deutschland leider auch noch ziemlich weit entfernt. Also wir könnten schon noch mehr als einen Zahn zulegen, was das Tempo angeht, um nach vorne zu kommen. Also insbesondere beim Gender Pay Gap, aber auch beim Gender Care Gap oder überhaupt bei dem Thema Arbeitsmarkt, wo wir deutliches Potenzial nach oben haben. Also wenn die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit besser wären, dann könnte man das Erwerbskräftepotenzial deutlich besser ausschöpfen, auch zugunsten der deutschen Wirtschaft. Mal sagen, für diejenigen, die vielleicht im Thema Gerechtigkeit irgendwie nicht so viel am Hut haben, aber mit dem Thema ökonomische Entwicklung, also es lohnt sich auch ökonomisch, Frauen mehr in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und es würde im Übrigen auch den Wünschen vieler Frauen entsprechen. Denn was wir eben wissen aus Befragungen ist, dass insbesondere Mütter ihre Arbeitszeit sehr gerne erhöhen würden, weil Teilzeitarbeit in Deutschland, insbesondere in Westdeutschland, Mütterarbeit ist. Und Väter wiederum würden ihre Arbeitszeit eigentlich auch gerne für eine Weile ein bisschen reduzieren. Also nicht so die 40-Stunden-Woche plus machen, sondern eher ein bisschen minus. Also jetzt nicht auf Halbzeit, aber auf Vollzeit nahe Teilzeit runtergehen, um dann eben auch ihre Partnerin zu unterstützen und sich selber auch mehr um die Kinder zu kümmern.
Weil wir so über historische Ereignisse ja schon fast sprechen, wenn wir über die 70er, 80er Jahre sprechen. Die Bundesrepublik hat ja 1985 die SIDO ratifiziert. Das war 5 Jahre vor der deutschen Einheit. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass die DDR sogar schon 4 Jahre vorher, 1981, die SIDO ratifiziert hat. Und eigentlich würde mich ja schon sehr interessieren, auch wenn das jetzt kein historischer Podcast ist, wie erklären Sie sich das, dass die DDR uns da 4 Jahre voraus war? Und wie erklären Sie sich vor allen Dingen, weil Sie ja 1990 in den Bundestag eingezogen sind, also in den Einheitsbundestag eingezogen sind, dass wir trotzdem darüber sprechen, dass Deutschland 1985 der CDU beigetreten ist und nicht sagen, okay, hier nehmen wir mal das frühere Datum, ja, 1981.
Total. Also ich meine, das ist ja auch gehört ja leider auch zur Wahrheit dazu, dass die DDR, was die rechtliche Gleichstellung angeht, auch die Gleichstellung im Erwerbsleben, Gründe kann man drüber diskutieren. Klar, die haben mehr oder weniger ja die Arbeitskräfte auch gebraucht, um ihre Wirtschaft am Laufen zu halten. Das war sicherlich jetzt nicht nur ein emanzipatorischer Akt, aber das war schon, also in der Frage waren die Frauen in der früheren DDR uns wirklich weit voraus, das muss man wirklich sagen. Ich hatte mal bei anderer Gelegenheit für einen Vortrag auch nochmal ein bisschen so einen Ost-West-Vergleich gemacht, auch was die Frage Gleichberechtigung angeht, und muss sagen, in der DDR-Verfassung war ja auch sowas wie bei uns der Artikel 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, und die hatten aber den Zusatz drin, dass alle Gesetze, die das nicht erfüllen, nichtig sind. Während als der Artikel 3 in Deutschland eingeführt worden ist, also im Grundgesetz eingeführt worden ist, gab es sogar noch eine Fußnote, dass der erst vollständig in Kraft tritt, was weiß ich, irgendwann Ende der 50er oder so, weil alle wussten, dass das gesamte BGB geändert werden muss beispielsweise. Und das hat ja dann noch bis in die 70er Jahre gedauert, bis Dinge wie das Verschuldensprinzip bei der Ehescheidung, die Frage, ob ein Mann seiner Frau den Arbeitsvertrag kündigen darf, ob sie seine Unterschrift braucht, um ein Konto zu eröffnen und so weiter, bis das mal auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet ist und abgeschafft worden ist. Also auch da waren die deutlich konsequenter, als das bei uns war. Bei uns war immer noch so die Vorstellung, okay, man hat zwar die Frauen gebraucht, um die Trümmer wegzuräumen, um wieder aufzubauen, aber nachdem die Männer dann wieder zurückkamen aus der Kriegsgefangenschaft, da war dann nachher wieder alles schön fein beim Alten, und die Frauen waren dann da, wo sie hingehörten, nämlich am Herd, und die Männer sind ins feindliche Leben gegangen und haben das Geld verdient. Also das sind Dinge, da war das sicherlich in der DDR viel besser. Gut, die anderen Bedingungen brauchen wir nicht lange drüber reden, wir hätten alle trotzdem nicht tauschen wollen, aber ich finde, man muss es trotzdem auch anerkennen, dass es auch Dinge gab in der DDR, die einfach besser waren als im Westen. Und davon profitieren im Übrigen die Frauen im Osten immer noch, denn die Gender Gaps, insbesondere der Gender Pay Gap und der Gender Time Gap, also die Frage der Arbeitszeiten, da ist die Schere im Osten nicht so groß wie im Westen. Auch weil die Betreuungsinfrastruktur traditionell deutlich besser ist. Und auch, weil vielleicht Frauen in meiner Generation durchaus gesehen haben, dass die Mama auch Ingenieurin sein kann und nicht unbedingt nur einen sozialen Beruf erlernen kann. Also das wirkt immer noch nach. Und wenn man sich das dann anguckt, der Gender Pay Gap, also sogenannt unbereinigt, ich sage immer, der echte Gender Pay Gap ist im Osten nur bei 6%, im Westen ist er bei gut 20%. Hängt auch damit zusammen, dass dass die Löhne im Osten insgesamt nicht so hoch sind, aber die Tarifbindung schlecht ist. Das heißt also, es ist eine Entgeltgleichheit in Anführungszeichen auf niedrigerem Niveau als im Westen vorhanden, aber trotzdem, die Unterschiede sind einfach nicht so groß. Und das macht natürlich auch den Unterschied, wenn es um die Frage eigenständige Existenzsicherung geht und so weiter, dass eben die Frauen nicht nur während der Erwerbsphase, sondern natürlich auch im Alter deutlich besser gestellt sind und sehr viel höhere eigenständige Rente haben als im Westen beispielsweise.
Was ich mit Interesse gelesen habe, dass eine von den 35 Nichtregierungsorganisationen der Deutschen CDU-Allianz eine Vereinigung ist, die sich Vereinigung der in der DDR geschiedenen Frauen nennt. Wie muss man sich das erklären, dass das eine Mitgliedsorganisation ist?
Die CDU-Allianz ist im Prinzip offen für alle. Die haben damals auch versucht, diese Ungerechtigkeit auch über CEDAW, also über die Frauenrechtskonvention, als Rechtsgrundlage der beizukommen, wobei das, sagen wir, ein bisschen, also nicht so ganz einfach ist. Es ist reichlich kompliziert. Das Problem ist einfach, dass es dieses Verschuldensprinzip, was bei uns ja abgeschafft worden ist, in der DDR so nicht gab. Also man hat im Prinzip überhaupt keinen Versorgungsausgleich auch gekannt, weil ja natürlich das Idealbild war, beide arbeiten, beide haben ein eigenes Einkommen, dann brauche ich auch keinen Versorgungsausgleich. Das war im Prinzip so der Grundtenor. Dennoch gab es auch in der DDR Frauen, die verheiratet waren und nicht erwerbstätig waren. Und da war eben das Problem, dass für diejenigen, die dann geschieden worden sind, die kein Versorgungsausgleich da war. Und da haben die gesagt, ja, aber wir wollen auch einen Versorgungsausgleich haben. Dann haben wir aber auch immer argumentiert, ja, aber das Problem ist, wir haben auch im Westen eine Stichtagsregelung gehabt. Das heißt also, diejenigen, die einen Tag vor Inkrafttreten des neuen Scheidungsrechts schuldig geschieden wurden, die haben auch gar nichts gekriegt, ne? Und die anderen haben Versorgungsausgleich gekriegt, die danach geschieden worden sind. Und das nochmal alles rückabzuwickeln, das wäre auch gar nicht gegangen. Es gab dann, glaube ich, habe es nachher nicht mehr weiterverfolgt, aber ich glaube, es gab dann auch irgendwie so einen Härtefallfonds, der eingerichtet worden ist. Da sind die immer noch nicht ganz mit zufrieden, aber es ist halt eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit. Sehr speziell, sehr kompliziert, aber auch nicht unberechtigt.
Ein wichtiges Thema ist natürlich die Gewaltfrage, häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Mädchen und Frauen insgesamt. Und da gibt es ja eine positive Geschichte jetzt aus dem Februar 2025. Und zwar hat der Bundesrat einstimmig das Gewalthilfegesetz beschlossen. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Mich würde natürlich besonders interessieren, ob der Frauenrat oder die Deutsche SIDU-Allianz da involviert war in diese Diskussion, was Lobbying für das Gesetz angeht. Und ja, ich hatte auch gelesen, dass jetzt schon auch Nachbesserungen am Gewalthilfegesetz auch gewünscht sind. Vielleicht können Sie dazu auch schon etwas sagen. Das Interessante ist ja, dass das auch wieder in engem Bezug steht zur von Ihnen schon genannten Istanbul-Konvention von 2011, die ganz gezielt vom Europarat auch beschlossen wurde, um gegen häusliche Gewalt besser vorgehen zu können. Die Türkei ist inzwischen wieder ausgetreten, also auch da gibt es wieder Rückschläge, aber es gibt zumindest auch eine internationale Dynamik bei diesem Thema. Was ist da Ihre Perspektive sowohl von Seiten des Frauenrates und der Deutschen SIDU-Allianz?
Also die Istanbul-Konvention ist wirklich eine ganz großartige Konvention, weil es eine Konvention des Europarates ist, also nicht nur der EU, also geht ja weit über die EU hinaus. Türkei ist dabei, Ukraine ist dabei, Weißrussland, Belarus ist dabei, Russland theoretisch auch, aber die haben auch nicht...
Belarus glaube ich nicht.
Die haben nicht ratifiziert, Russland, Belarus, weiß ich jetzt nicht, sind die nicht im Europarat? Okay, dann habe ich das irgendwie nicht richtig auf dem Schirm, aber es ist auf alle Fälle weit über die EU hinaus. Und zum anderen ist es so, dass sozusagen damit auch erstmal klar ist, Gewalt gegen Frauen ist kein Kavaliersdelikt. Und häusliche Gewalt schon gar nicht. Ich meine, es ist ja schon ein Witz, dass da, wo eigentlich der sicherste Ort für Frauen sein sollte, nämlich ihr eigenes Zuhause, ist in Wahrheit der gefährlichste Ort ist. Weil wenn man das sieht, jeden Tag versucht ein Partner oder ein Ex-Partner seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen und jeden dritten Tag ist er damit erfolgreich. Also mittlerweile schon fast jeden zweiten Tag. Das sind Zahlen, die einen wirklich nur... ja, bedrücken können. Also wir reden jetzt über Deutschland, wir reden nicht über irgendein sogenanntes Entwicklungsland oder so. Und deshalb ist das auch so wichtig, wirklich auch einheitliche Regelungen zu haben, damit eben die Frage häusliche Gewalt nicht in dem einen Land so und in dem anderen Land so betrachtet wird. Eine etwas unrühmliche Rolle spielt nach meiner Auffassung die Orthodoxie, die auch in Bulgarien, in Rumänien, in Russland, also überall, wo die Orthodoxie ist, versucht das zu hintertreiben mit dem Argument, ja, da ist ja dieses Gender-Konzept hinten dran und so, dann muss man auch gleichgeschlechtliche Ehen erlauben, was völliger Blödsinn ist. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Es geht ausdrücklich um Gewalt gegen Frauen, um geschlechtsspezifische Gewalt und insofern ist das auch ganz wichtig. Bei der Frage der Istanbul-Konvention ist ja auch, der Gegenstand der Istanbul-Konvention ist ja auch, dass Frauen, wenn sie Gewalt erfahren, auch ein Recht darauf haben müssen, Schutz zu finden, Beratung zu finden, Unterstützung zu finden. Und da kommen wir dann wiederum auf das Gewalthilfegesetz. Eigentlich ratifizieren wir ja internationale Übereinkommen nur dann, wenn alles fein säuberlich in nationales Recht umgesetzt ist. Das ist es nach der bundesstaatlichen Ordnung eigentlich auch, weil zuständig für die Hilfeinfrastruktur sind die Länder und die Kommunen und nicht der Bund. Und das Neue war jetzt, dass die Ampelregierung, die Koalition gesagt hat, wir wollen einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung einführen, um eben über diesen Rechtsanspruch quasi in Analogie zum Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz den Bund mit in die Finanzierung reinzubringen. Sonst dürfte er das nämlich gar nicht. Das war sozusagen der Trick, um da reinzukommen. Das ist dann lange von Herrn Lindner blockiert worden. Nachdem er dann raus war, haben die Fraktionen, das war schon in der Ressortabstimmung das Gesetz, dann haben die nochmal Gas gegeben und gesagt, also das muss jetzt sein. Und wir haben natürlich alle, sowohl der Deutsche Frauenrat, die Sido-Allianz, aber auch viele, viele andere Frauenverbände, da müsste jetzt wirklich diese Parteitaktik und so weiter zurückstellen und auch kompromissbereit sein, auch wenn es nicht vielleicht alles dann beinhaltet, so wie wir uns das in der Mehrzahl zumindest gewünscht hätten. Aber wir brauchen jetzt dieses Gesetz, damit es weitergeht. Und das hat bis zu der Sitzungswoche, als es dann beschlossen worden ist, noch lange auf der Kippe gestanden. Es war nicht so ganz einfach, aber sie haben es dann Gott sei Dank geschafft, im Bundestag zunächst und auch die Länder überzeugt und mitgenommen. Zuerst gab es ja eine ganze Reihe von Ländern, die versucht haben, das auch noch zu blockieren, Bayern, NRW und so weiter, mit unterschiedlichen Argumenten, hauptsächlich Geld. Aber wir haben ja auch gesagt, das ist ganz klar, Gewaltschutz darf nie von der Haushaltslage abhängen. Das ist ein Menschenrecht, frei von Gewalt zu leben. Und insofern darf man gar nicht anfangen, darüber zu diskutieren, ob gerade genug Geld da ist, um Frauenhäuser oder Plätze in Frauenhäusern zu vermehren, um Übergangswohnungen ja zu ermöglichen und so weiter und auch Beratungskapazitäten zur Verfügung zu stellen, bis hin zur Prozessbegleitung und so weiter, damit die Frauen da auch Unterstützung haben. Also das ist schon ein ganz wichtiger Schritt gewesen. Ich bin sehr, sehr froh, dass das passiert ist. Es war übrigens auch so 2016, als dann Deutschland ratifiziert hat, oder 17 haben wir ratifiziert, aber 16 haben wir den Grundsatz Nein heißt Nein ins Strafgesetzbuch beim Vergewaltigungsparagrafen eingeführt, wo wir dann auch zusammen über die Fraktionsgrenzen hinweg mit der Zivilgesellschaft gesagt haben, so wie das im Moment aussieht und so wie im Moment auch der BGH den 177 StGB interpretiert, so kann, darf das nicht sein. Also Frauen, die irgendwie in Schockstarre waren oder sich nicht aktiv gewehrt haben, für die war das, da war das für den BGH keine Vergewaltigung, sondern keine Ahnung, was sie das deklariert haben. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass viele Rechtsanwältinnen ihren Mandantinnen geraten haben, gar nicht erst Anzeige zu erstatten oder das nicht vor Gericht weiter zu verfolgen, weil sie wussten, dass die Täter freigesprochen werden. Und das ist jetzt anders. Und wir haben dann darüber hinaus ja auch noch die EU-Gewaltschutzrichtlinie, die ja auch quasi das Prinzip der Istanbul-Konvention mit übernommen hat, sodass es dann auch jetzt EU-Recht ist. Allerdings ohne den Straftatbestand der Vergewaltigung, weil Frankreich, aber auch Deutschland sich geweigert haben, dass es mit noch ein paar anderen Staaten, dass es mit aufgenommen wird, was ich für einen Riesenfehler halte, aber gut, das wird auch noch kommen.
Die Bundesregierung hat auf ihrer Homepage geschrieben, mit dem Gewalthilfegesetz will die Bundesregierung unter anderem mehr Frauenhausplätze und Beratungsangebote gewährleisten. Das klingt jetzt erstmal nicht so innovativ. Warum sind das trotzdem zwei wichtige Punkte, wenn es gegen geschlechtsspezifische Gewalt geht?
Ja, es ist insofern schon innovativ, weil auch Gegenstand des Gewalthilfegesetzes ist, dass das für die Frauen kostenlos ist. Bisher ist es ja so, wenn ich einen Job habe, muss ich ja den Tagessatz selber bezahlen. Also ehrlich gesagt, da gehe ich besser ins Hotel oder so. Das ist billiger, als in quasi den Platz im Frauenhaus zu bezahlen. Aber ich brauche ja auch in so einer Situation Unterstützung, ich brauche Halt, ich brauche auch Schutz. Das ist ja auch nicht so, dass die Männer dann aufhören, die Frauen zu drangsalieren, nur weil sie nicht mehr in der gemeinsamen Wohnung sind, sondern die suchen die dann und versuchen die natürlich wieder zurückzuholen. Und da ist man im Frauenhaus einfach sicherer als vielleicht im Hotel oder in einer anderen Wohnung oder so, wo man leichter auffindbar ist. Also das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn Sie mit den Frauen reden, die in den Frauenhäusern arbeiten, die dann, wenn irgendwie Krise ist und eine Frau steht mitten in der Nacht an der Tür mit zwei kleinen Kindern an der Hand und müssen denen sagen, tut mir echt leid, aber wir haben einfach keinen Platz mehr. Und versuchen dann noch in der Nähe Frauenhäuser, die informieren sich auch, haben wir noch Platz und so weiter, aber das ist halt sehr schwer, dann einen Platz zu finden, gerade in so einer Akutsituation. Und insofern ist es nicht so ganz trivial. Also es ist schon ein Riesenfortschritt, wenn jetzt mehr Frauenhausplätze da sind. Aber auch solche sogenannte Second-Stage-Angebote, das heißt also Wohnungen, in denen die Frauen vielleicht auch noch Betreuung, sozialpädagogische Betreuung haben, wenn sie das brauchen und wünschen, aber nicht mehr so dicht wie im Frauenhaus, weil dann die Akutsituation vielleicht auch überwunden ist und man sich dann wiederum vorbereitet auf ein eigenständiges Leben in einer eigenen Wohnung. Und da spielt natürlich die Frage bezahlbarer Wohnraum auch eine Riesenrolle. Denn dann für eine alleinstehende Frau mit zwei kleinen Kindern, möglicherweise auch noch ohne eigenes Einkommen oder ohne großes eigenes Einkommen, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Viel Spaß dabei, insbesondere in den Ballungsräumen.
Gibt es denn bei diesen Themen Beratung und Frauenhäusern, gibt es da viel Nichtregierungsorganisationen als Mitgliedsorganisationen in der Deutschen CIDO-Allianz oder im Deutschen Frauenrat, die da Expertise liefern?
Ja, es sind die autonomen Frauenhäuser, sind ja Mitglied auch im Frauenrat, die Frauenhäuser, die bei den Wohlfahrtsverbänden organisiert sind, das heißt nicht organisiert, die Wohlfahrtsverbände unterhalten ja Frauenhäuser, die sind nicht bei uns Mitglied, weil die keine Individuen als Mitglied haben. Ja, also es ist die Caritas, das Diakonische Werk, also die evangelischen Frauen, die katholischen Frauen wiederum sind schon bei uns Mitglied im Frauenrat, aber die Trägerorganisation der Frauenhäuser eben nicht. Aber ideell sind die natürlich auch mit dabei, das ist vollkommen klar. Ist jetzt eher so eine verbandliche Geschichte, es hat keine inhaltlichen Gründe, warum die nicht mit dabei sind. Aber die machen alle wirklich eine hervorragende Arbeit über das hinaus, was man eigentlich auch erwarten kann. Und das ist ja auch etwas, wo man sozusagen den Arbeitsalltag auch nicht im Büro lassen kann. Das nimmt man ja irgendwie auch mit nach Hause. Und das ist schon Wahnsinn, was die da leisten und mit welchen Dingen die auch selber belastet sind, wenn sie eben sehen, wie schwierig das für viele Frauen ist. Und dann möglicherweise auch erleben müssen, dass die wieder zu dem Mann zurückkehren und wissen genau, in 3 Monaten stehen die wieder da, wenn sie es überleben. Also das ist schon ziemlich hart. Und insofern, glaube ich, darf man auch nicht aufhören, jetzt nur beim Thema Schutz und Hilfe, sondern man muss wirklich auch aktiv gegensteuern. Und das fängt sozusagen beim Alltagssexismus an und hört bei Femiziden auf.
Vielen Dank. Auf eurer Homepage verweist ihr darauf oder weist ihr darauf hin, dass die Frauenrechtskonvention nicht nur für die Bundesregierung gilt, sondern auch für die Länder, Kommunen, Gerichte. Auch Einzelpersonen, Unternehmen und Behörden müssen sich daran halten. Ihr habt euch jetzt aber aufgrund der Wahlen und der anstehenden neuen Bundesregierung habt ihr einen Forderungskatalog auch formuliert mit 6 Themenfeldern, jeweils 2 Themen. Und ihr schreibt allgemein, wir fordern von der neuen Bundesregierung, die UN-Frauenrechtskonvention CIDO umzusetzen und die Gleichstellung der Geschlechter voranzutreiben. Was ich sehr spannend finde, ist beim Thema internationale Frauen- und Menschenrechte, fordert ihr die Fortsetzung, Ausgestaltung und Finanzierung der menschenrechtsbasierten feministischen Außen- und Entwicklungspolitik und die Umsetzung der Leitlinien aus dem Jahr 2023. Zu dem Thema hatten wir auch schon im Podcast Menschenrechte nachgefragt, gesprochen, unter anderem mit unserer Altstipendiatin Christina Lunz vom Center for Feminist Foreign Policy. Was ich sehr spannend finde, dass wir eigentlich genau in der Zeit, wo diese feministische Außen- und Entwicklungspolitik formuliert wurde, haben wir die größten Krisen gehabt in Afghanistan mit der erneuten Machtübernahme der Taliban. Ja. und im Iran mit der brutalen Niederschlagung der frauengeleiteten Frau Leben Freiheit Bewegungsproteste. Wie seht ihr das in der deutschen Sido-Allianz? Wie kann man auch von dieser Seite her mit dem Thema der Gender-Apartheid, nennen das ja viele, wie kann man damit umgehen? Weil es ja das krasseste Gegenteil von dem ist, was die Frauenrechtskonvention eigentlich verlangt.
Gut, der Punkt ist natürlich, dass wir eigentlich diese drei Prinzipien der feministischen Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit, Rechte, Ressourcen, Repräsentanz, das müsste eigentlich in alle Politikfelder übernommen werden, nicht nur im Zusammenhang mit Außen- und Entwicklungspolitik, sondern auch im Inneren. Also es ist ja nicht nur die anderen, die irgendwo Frauen nicht in die Parlamente kommen lassen, es ist ja bei uns auch. Ja, und insofern glaube ich, müssen diese drei R's wirklich zum Leitprinzip in allen Politikfeldern werden. Und klar, es gab Riesenrückschläge, Afghanistan, Iran, aber auch in anderen Ländern, wenn man sieht, welchen Gefahren Frauen im Sudan ausgesetzt sind, auch in der Ukraine, gar nicht so weit weg. Frauen sind immer von Krisen um ein Vielfaches mehr betroffen als Männer. Es kommt dann eben auch noch sexualisierte Gewalt mit dazu. Und die Krisen vertiefen eigentlich die schon vorhandenen Ungleichheiten noch weiter und bringen sie teilweise auch erstmal ans Tageslicht. Also das war bei der Pandemie übrigens auch so. Man hat erstmal gesehen, wie schnell das alles wieder zurückgehen kann. Plötzlich die Frauen waren für Homeschooling, die waren meistens im Homeoffice und so weiter. In den Büros waren fast nur noch Männer. Die Frauen, die waren alle zu Hause. Männer hätten ja auch zu Hause bleiben können, sich um die Kinder kümmern können und so. Da, wo die es machen mussten, weil die Frauen dann sozusagen, ja, den Laden am Laufen gehalten haben, in den Supermärkten, in den Krankenhäusern und was weiß ich, da waren dann die Männer zu Hause und haben sich um die Kinder gekümmert. Aber in allen anderen Fällen im Wesentlichen in die Frauen. Also das war so schnell, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass so schnell sozusagen der Hebel rumgelegt wird und alles ist wieder wie vor 30 Jahren. Also unfassbar. Und gut, das ist jetzt das eine. In Afrika und in anderen Ländern ist es natürlich schon noch ein Stück weit krasser. Da geht es ums nackte Überleben. Da geht es um die Frage, werden Frauen befähigt, dann auch ihren Anteil an der Gesellschaft mit zu erbringen? Bekommen sie Mikrokredite, mit denen sie sehr verantwortungsvoll umgehen im Übrigen und sehr wirtschaftlich dann auch sehr erfolgreich sind, zum Nutzen der Dorfgemeinschaft, zum Nutzen der eigenen Familie und zum Nutzen des Landes, in dem sie leben. Das sind eben Dinge, wo es eben auch weitergehen muss. Und deshalb, glaube ich, ist es richtig, diese wertebasierte Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit zu machen. Ich finde es ganz großartig, was Svenja Schulze mit ihrer Strategie, die haben ja eine richtige Strategie schon entwickelt, wo sie jetzt eben ihre Projekte auch im Prinzip durch die Mühle drehen und sagen, die drei R's müssen da auch berücksichtigt werden. Es gibt eigentlich kein Projekt mehr, wo Gleichstellung nicht vorkommt und nicht nur damit das Wort irgendwo ist, sondern damit wirklich vom Ergebnis her auch was kommt. Und auch die Leitlinien in der Außenpolitik, da ist es sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen schwieriger, aber so what? Einfach kann dann am Ende auch jeder. Das muss auch fortgeführt werden. Ich bin mal gespannt, ob das gehen wird, in welcher Konstellation auch immer. Aber wenn man eigentlich sich dem Grundgesetz verpflichtet fühlt und Artikel 3 ernst nimmt, dann muss man das eigentlich auch in den Bereichen machen. Dann kann ja sein, dass es Leute gibt, die bei der Vokabel Feminismus, dass die Pickel ins Gesicht kriegen, aber da müssen die dann eben durch. Das ist halt so.
Nochmal auf die Frage zurück. Die Sido-Allianz ist ja inzwischen von 189 Ländern ratifiziert worden. Da sind halt auch viele Länder dabei, die vermutlich wenig feministisch geprägte Politik betreiben und vielleicht auch genau das Gegenteil machen. Genauso wie im Menschenrechtsrat ja auch viele Staaten sitzen, die irgendwie von Menschenrechten auch nicht viel halten. Jetzt beim Thema Frauenrecht würde mich trotzdem interessieren, weil ihr nennt euch natürlich deutsche Sido-Allianz und deutschen Frauenrat. Aber Deutschland ist ja eine, sagen wir mal, Gesellschaft mit unglaublich vielen Menschen aus Ländern wie Afghanistan, Iran, Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen kommen aus diesen Ländern, wo Frauenrechte und Menschenrechte mit Füßen getreten werden oder mit Stiefeln getreten werden. Wie hat sich vielleicht auch doch die Arbeit in Deutschland in dieser Hinsicht jetzt auch ein bisschen in diese Richtung orientiert, dass viele Menschen halt auch nach Deutschland kommen, weil sie es in ihren Ländern, wie beispielsweise in Kabul, können Frauen nicht mehr studieren.
Ja.
Was bedeutet das für die deutsche SIDO-Allianz, dass Frauenrechte und Menschenrechte sind ja unteilbar, dass diese Menschen jetzt zu uns kommen und wir im Grunde auch eine gewisse Verantwortung auch für die Menschen, die in ihren Heimatländern ihrer Rechte beraubt werden, übernommen haben damit.
Ja, total. Also wir sind da natürlich auch dafür, dass man die nicht hängen lässt. Wir haben damals, das war dann UN Women Deutschland, die hatten damals einen Brief, auch nochmal einen offenen Brief geschrieben an die Bundesregierung, als die Taliban übernommen haben, nach dem Motto, denkt jetzt bitte nicht nur an die sogenannten Ortskräfte. Es gibt eine ganze Reihe von Menschenrechtsverteidigerinnen und Frauenrechtsverteidigerinnen, die quasi für unsere Werte da eingetreten sind und die aber nicht zu den sogenannten Ortskräften gezählt haben. Die dürft ihr jetzt auch nicht hängen lassen. Also Staatsanwältinnen, die Taliban vor Gericht gebracht haben und so weiter. Die waren ja höchst gefährdet und von vielen wissen wir gar nicht, was aus ihnen geworden ist. Also insofern bei allem Verständnis dafür, dass es einige gibt, die sagen, es dürfen jetzt nicht mehr so viele von außen kommen, aber wir können nicht Leute, die für uns, für unsere Werte irgendwo eingestanden sind, unter schwierigsten Bedingungen sagen, ja gut, jetzt ist aber bei uns gerade mal genug. Da müsst ihr jetzt gucken, wie ihr zurechtkommt in den Ländern, wo ihr gerade seid. Das kann nicht sein.
Der Deutsche Frauenrat hat nur 2 Tage nach der Bundestagswahl am 25. Februar bereits auf Social Media eine Grafik gepostet über den Anteil der Frauen am neuen Deutschen Bundestag und dazu geschrieben, der erneut gesunkene Frauenanteil im Bundestag ist völlig inakzeptabel. Nur 204 von 630 Abgeordneten sind Frauen. Zitat Ende. Als ehemalige Abgeordnete oder an die ehemalige Abgeordnete im Deutschen Bundestag die Frage daher, warum sind weniger als ein Drittel Frauen im vorherigen Deutschen Bundestag? In der 20. Legislatur waren es immerhin 35%, jetzt unter 33%. Warum ist das so, diese Entwicklung? Und warum ist dieser Trend jetzt schon seit einigen Jahren so? Ist das politische Interesse bei Frauen einfach geringer oder welche Gründe muss man sich da denken?
Also als ich 2017 aufgehört habe, waren wir 38%. Und eigentlich wäre der logische Schritt gewesen, jetzt mal über die 40 zu kommen. Und dann ist es gesunken auf das Niveau von, ich glaube, 1994 oder so. Das hat natürlich was mit dem Rechtsruck zu tun, keine Frage. Die AfD hat gerade mal, ich glaube, 10% oder 10%. Und wenn so eine Partei mit 20% im Bundestag ist, dann drückt das natürlich den Frauenanteil nach unten. Die Union ist auch schlechter geworden. Die CSU zwar ein bisschen besser von niedrigem Niveau, die CDU ein bisschen schlechter geworden. Das heißt, sie sind jetzt unter einem Viertel in ihrer Bundestagsfraktion. Und auch die SPD hat, glaube ein bisschen weniger als vorher, allerdings mit 42% schon deutlich mehr als die Union und die AfD. Nur die Grünen und die Linken haben eben Frauenanteile, die über 50% sind. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich, warum ist das so? Kandidieren nicht genug Frauen? Sind Frauen nicht so an Politik interessiert? Ja gut, um Politik, das ist ja meistens ehrenamtliche Politik, so fangen wir ja alle an. Es steigt ja niemand als Berufspolitikerin oder Berufspolitiker in die Politik ein. Das ist dann eben die dritte Belastung neben Job und Familie. Und die Zeit ist halt begrenzt. Und Frauen haben dann eben auch den Anspruch, nicht einfach nur die Vorzeichen umzukehren, so nach dem Motto, jetzt kümmert sich der Mann mal um alles und ich mache jetzt mal Politik, so wie das bei vielen Männern der Fall ist, sondern die haben schon den Anspruch, auch ihren Anteil an der Sorgearbeit zu leisten, ihre Frau im Job zu stehen und sich parteipolitisch im Ehrenamt zu engagieren. Und das führt dann eben dazu, dass, weil Sitzungen auch irgendwie zu komischen Zeiten stattfinden, weil Sitzungen ewig lang dauern, weil alles schon gesagt worden ist, aber noch nicht von jedem und so weiter, das dann eben dazu führt, dass das alles nicht sonderlich attraktiv ist. Also man kann sicherlich seine Freizeit schöner und besser verbringen und stressfreier verbringen, als sich parteipolitisch zu engagieren. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wer wird dann am Ende auch nominiert für so ein Mandat. Und dann sehen wir, dass erstens mal sehr viel weniger Frauen direkt kandidieren, dass die Erfolgsrate dann auch noch geringer ist. Das heißt also, wenn Frauen es schaffen, ein Direktmandat, also eine direkte Kandidatur im Wahlkreis zu machen, dann haben sie meistens auch noch Wahlkreise, die schlecht bis gar nicht gewinnbar sind für sie, also für jemand aus ihrer Partei. Das hat jetzt gar nicht mit den Frauen zu tun, sondern ist egal, ob die CDU oder die SPD oder wer auch immer jemanden aufstellt, dann ist der Wahlkreis eben für die Partei nicht zu gewinnen. Da dürfen dann die Frauen in der Regel kandidieren. Und deshalb führt es dann eben dazu, wenn so viele Frauen eben, andersrum, wenn so viele Männer in Direktwahlkreisen kandidieren und gewählt werden, dann zieht die Liste nachher nicht mehr, wo dann die Frauen vielleicht sogar noch im Reißverschluss draufstehen. Und dann passiert das, was jetzt gerade passiert ist. Und deshalb treten wir nachdrücklich für ein Paritätsgesetz ein, weil wir sehen, dass es ohne Regeln nicht funktioniert. Solange wir auf Freiwilligkeit setzen, passiert nichts. Im besten Fall ist Stillstand, im schlimmsten Fall geht es zurück. Das sehen wir im Parlament, das sehen wir aber auch in Aufsichtsräten und sonst wo, da wo es die feste Quote gibt, die verbindliche Quote in diesen knapp 100 Unternehmen, funktioniert das, auch mittlerweile bei den Vorständen, aber da wo es eben freiwillig passieren soll, passiert nichts. Und deshalb ganz klar, wir brauchen Quoten. Im Übrigen, weil ja immer ganz gerne dann das Qualitätsargument herangezogen wird, komischerweise immer nur, wenn es um Frauen geht. Schlechte Männer haben wir ja noch nie gehabt. Ist es natürlich so, ich behaupte immer, wenn es nur nach Qualität ginge, dann hätten wir schon längst viel mehr Frauen in Führungspositionen und in den Parlamenten. Es geht aber nicht nur nach Qualität, es geht eben auch nach anderen Kategorien, Seilschaften und so weiter. Also kurzum, da wo man sich auf Freiwilligkeit einlässt, da passiert nichts.
Vielen Dank. Wir hatten ja schon in Brandenburg und in Thüringen auf Landesebene den Versuch von Wahlrechtsänderungen, dass also ein Paritätsgesetz mit quotierten Listen eingeführt werden sollte. Das hatte aber gerichtlich keinen Bestand. Vielleicht noch mal eine Frage, auch wenn es jetzt schon 8 Jahre her ist mit dem Bundestag, trotzdem vielleicht zwischen 1990 und 2017 gab es da frauenpolitische Erfolge, die heute immer noch sozusagen in positiver Erinnerung sind.
Ja, total. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich dabei bei vielen Sachen einfach mit dabei sein durfte. Also um das auch klar zu sagen, wenn die SPD damals die Quote nicht eingeführt hätte in den 80er Jahren, würden wir heute wahrscheinlich gar nicht miteinander reden. Also die haben damals, als ich 1990 zum ersten Mal kandidiert habe, gezielt eine Frau gesucht, die auf dem zweiten Platz für unseren Unterbezirk auf der Landesliste kandidiert, wegen der Quote. So, und so bin ich quasi dazu gekommen. Und ja, das war eine Chance, die ich auch gerne wahrgenommen habe und die ich wahrscheinlich nicht bekommen hätte, wenn es sozusagen wie üblich gelaufen wäre. Und das ist, glaube ich, einfach etwas, wo ich auch Frauen nicht verstehen kann, die sagen, ich will keine Quotenfrau sein. Ja, die Männer, die überall rumsitzen, was sind die denn? Die sind auch Quotenmänner, weil sie eben so. Und das der Punkt ist ja auch, das ist so ein schönes Zitat, was mein Mann gesagt hat, was ich wirklich bezeichnend finde, dass es so ist, dass für Privilegierte sprich für die Männer, deren Tortenstück halt einfach zu groß ist, ja, Gleichbehandlung eine Benachteiligung ist. Die fühlen sich benachteiligt, wenn sie gleich behandelt werden. So, klar, die müssen auch was abgeben jetzt, das ist so. Und während der Zeit jetzt seit 1990 war ja doch einiges im Fluss. Wir haben den Zusatz zu Artikel 3 Grundgesetz beschlossen, auch weil die Frauen zusammengehalten haben, fraktionsübergreifend. Wir brauchten ja damals eine Zweidrittelmehrheit für die Grundgesetzänderung. Und die Frauen haben klar gesagt, wenn jetzt hier kein Zusatz zu Artikel 3 Grundgesetz kommt, dann könnt ihr euch eure Zweidrittelmehrheit insgesamt suchen gehen. So, und wir haben 1997 war die Vergewaltigung in der Ehe, die dann unter Strafe gestellt worden ist. Bis dahin keine Vergewaltigung in der Ehe möglich, weil das außerehelich im Strafgesetzbuch stand. Wir haben den Paragraphen 218 reformiert. Wir haben den Nein heißt Nein eingeführt. Es gab das Elterngeld, das Bundesgleichstellungsgesetz. Also es ist eine ganze Reihe von Gesetzen, die zu strukturellen Verbesserungen geführt haben. Noch nicht so weit, wie man sich das wünschen würde, aber doch zu deutlichen Verbesserungen. Insofern muss ich sagen, bin ich schon sehr dankbar, da auch bei vielen Dingen nicht nur dabei abgestimmt zu haben, sondern auch mit dabei gewesen zu sein, bis hin zum Thema Nein heißt Nein, sondern es auch aktiv betreiben zu können. Die Gelegenheit haben nicht viele und dafür bin ich auch schon sehr dankbar, ja.
Die CDU-Allianz Deutschland hat natürlich auch auf ihrem Social Media Instagram-Account etwas zum Weltfrauentag am 8. März gepostet. Das möchte ich gerne zitieren. Am 8. März ist Weltfrauentag. Dabei sollte jeder Tag ein Frauentag sein, an dem wir auf bestehende Missstände aufmerksam machen und uns für echte Gerechtigkeit einsetzen. Gut und knapp formuliert, richtig formuliert. Du hast mir im Vorgespräch verraten, dass in Berlin eine Veranstaltung ist am heutigen Abend und da wird auch eine 20-Euro-Münze vorgestellt, die sich 50-jährige Jubiläum des Weltfrauentags auch würdigt. Das heißt, man kann zumindest im Portemonnaie kann man den Weltfrauentag jetzt immer mit dabei haben. Aber was sind denn, man sagt ja alles Gute zum Weltfrauentag, was ist denn an dringlichen Themen jetzt anlässlich 50 Jahre Weltfrauentag noch besonders wichtig auf der Agenda?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist das Thema Lohngerechtigkeit und gleiche Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt und in Führungspositionen zu forcieren. Es ist ja auch, ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist wirklich erschreckend. 10% aller Vollzeiterwerbstätigen Frauen haben ein Einkommen von weniger als 2.000 Euro im Monat. 10%. Das ist ja nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage, sondern es ist einfach auch eine Frage von Kaufkraft, von Anerkennung, von Bewertung auch sozialer Berufe. Warum soll Steine heben mehr wert sein als Menschen heben beispielsweise? Oder warum bekommt derjenige, der unsere Waschmaschine repariert, mehr Geld als diejenige, die unsere Kinder in der Kita aufs Leben vorbereitet? Also das sind ja, wenn man das jetzt mal so gegeneinander stellt, natürlich ist beides wichtig, aber es ist nicht so, dass die Arbeit, die überwiegend von Frauen ausgeübt wird, dann weniger wert ist. Das ist ja eigentlich der Punkt. Auch die Frage, wie erfolgreich können Unternehmen sein, wenn sie, oder auch Staaten sein, wenn sie das Potenzial der Hälfte der Bevölkerung einfach nicht nutzen. Wenn sie das nicht, also ich meine, wir haben die am besten ausgebildete Frauengeneration, die dieses Land je hatte. Wir investieren unglaublich viel Geld in die Ausbildung und dann schicken wir sie nachher an den Herd. Das ist doch völlig absurd. Also meine, natürlich, wenn jetzt jemand unbedingt seine Erfüllung in der Familienarbeit findet, so what, ja. Aber die meisten Frauen möchten ja gerne mehr arbeiten. Aber nur weil eben dann die berühmte Rechnung aufgemacht wird, wo haben wir denn am Monatsende unterm Strich mehr Geld, in welcher Konstellation, fällt man wieder auf die alten Rollenmuster zurück. Und das sind eben Dinge, die auch an Strukturen hängen, die ja strukturell bedingt sind, und strukturelle Benachteiligungen, die bekommt man nur weg, indem man Strukturen verändert. Unser ganzes Steuer- und Sozialrecht ist immer noch auf das Einernährermodell ausgerichtet. Immer noch. Wir sind im Jahr 2025. nicht mehr im Jahr 1900 oder 1925. Dann kriege ich wirklich Aggression, muss ich wirklich sagen. Also ich habe jetzt gerade heute nochmal für heute Abend nochmal eine Broschüre rausgesucht, die das Finanzministerium alle 4 Jahre oder so veröffentlicht. Da geht es um die Frage, wie viele Menschen sind in welchen Steuerklassen und wie ist das Durchschnittseinkommen? Und wenn man dann sieht, dass der Anteil der Frauen in der Steuerklasse 5 natürlich überproportional hoch ist und der Anteil der Männer in der Steuerklasse 3 auch überproportional hoch ist und weiß, dass wenn man in der Steuerklasse 5 ist, man überproportional besteuert wird, das heißt also, man legt für das gleiche Einkommen in der Steuerklasse 5 viel mehr, zahlt man viel mehr Steuern als in der Steuerklasse 3 und die Einkommen derjenigen, die in Steuerklasse 3 sind, nämlich der Männer, ist mehr als doppelt so hoch wie das der Frauen in Steuerklasse 5. Ja, muss ich da noch mehr sagen? Das kostet die Frauen über ein Erwerbsleben hin ein Einfamilienhaus oder eine schicke Eigentumswohnung. Und das können sich die Frauen eigentlich nicht leisten, diese Ungerechtigkeiten. Die Gesellschaft im Übrigen auch nicht.
Das heißt, wir haben noch viel vor uns, viel Arbeit vor uns, auch so zum 50. Weltfrauentag. Trotzdem alles Gute zum 50. Weltfrauentag und vielen Dank für das spannende Gespräch, auch zu 45 Jahre Frauenrechtskonvention, zur Arbeit der Deutschen Allianz, ja. SIDO-Allianz und des Deutschen Frauenrates. Ich habe viel mitgenommen. Vielen Dank.
Danke auch.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.